Corso. Kunst und Pop.
Der Podcast heute mit Raphael Smarzoch und
Fabian Elses.
Heute mit dem zweiten Teil unserer neuen Sendereihe Dagegen sein, in der wir uns mit Protestkulturen und unterschiedlichen Protestformen beschäftigen und die uns genauer anschauen. Fabian, warst du mal auf einem Protest?
Das ist sogar gar nicht so lange her. Ich war, wann wird das gewesen sein, voriges Jahr auf einer großen Demo in Köln am Rheinufer, beziehungsweise endete dann am Rheinufer und wir haben demonstriert gegen Fremdenfeindlichkeit, gegen Rassismus und für eine freie, offene Gesellschaft. Aber ehrlich gesagt, wenn ich mal so genauer drüber nachdenke, dazwischen war ich, glaube ich, lange nicht. Ich kann mich noch sehr eindrucksvoll erinnern. Als Student habe ich mal protestiert, späte 90er Jahre in Mainz, gegen die mögliche Einführung von Studiengebühren. Und da ist dann irgendwie vom AStA geführt, doch gefühlt die halbe Uni in der Saarstraße in Mainz unangemeldet runtergelaufen und wir haben den ganzen Verkehr lahmgelegt und dann wartete unten am Bahnhofsvorplatz, ich glaube, exakt 2 Streifenwagen und alles brach in sich zusammen. Es hat sich so schnell aufgelöst, also war auch beeindruckend, mit wie wenig man so viele dann, wenn sie brav sind, aufhalten kann.
Ich muss ja ehrlich zugeben, ich war auf sehr wenigen Protesten und die sind schon sehr, sehr lange her. Ich kann da gar nicht so spannende Geschichten erzählen, wie du sie jetzt auf Lager hast.
Naja, ob so spannend war. Und wie lange ist das her? Und Sie werden wahrscheinlich auch eher links gewesen sein.
Ja, die waren tatsächlich eher links. Also wir können schon mal guten Gewissens behaupten, dass wir nicht auf rechtsradikalen oder rechtsextremen Protesten waren. Ja, die waren tatsächlich eher progressiver orientiert. Und das Interessante ist ja, dass Protest per se immer als etwas Progressives wahrgenommen wird. Zumindest kommt es mir so vor. Und das muss aber nicht immer so sein.
Nee, man muss ja nur nach Berlin gucken gerade und sich die Anti-Hygiene-Proteste oder die Anti-Corona-Schutzmaßnahmen-Proteste, genau, wie immer wir sie nennen wollen, angucken. Oder
wenn Pegida etwas, zum Beispiel.
Ja, oder wenn man etwas länger zurückdenkt, auch Berlin, wie Reichsbürger, kann man auch eher als nicht links bezeichnen.
Ja, und wenn Popmusik noch dazu kommt, dann neigt man das noch mehr zu verklären. Also Pop wurde ja oftmals mit linkem, progressiven Widerstand assoziiert. Also ich denke da zum Beispiel an Punk, die Folk-Bewegung, Hip-Hop auch. Und da würde man jetzt erstmal so sagen, klar, das ist durchaus positiv besetzt. Das ist aber heutzutage schon lange nicht mehr so. Und genau darüber haben wir heute für den heutigen Podcast mit unserem Kritiker Jens Balzer gesprochen. Und du hast das Gespräch geführt. Was hast du ihn denn als erstes gefragt?
Ja, wir haben natürlich erstmal kurz es an Black Lives Matters mal festgemacht. Und da wollte ich von ihm wissen, ist denn Pop, wenn es so ein Soundtrack einer politischen Emanzipation ist, ist Pop denn jetzt wieder bei seiner ursprünglichen Bestimmung angelangt?
Ja, das ist ja die Frage, ob es sowas wie eine ursprüngliche Bestimmung des Pop gibt, ne? Und worin sie besteht. Im Moment sind ja alle, schon gesagt, irgendwie sehr erfreut, wie sich Pop wieder mit politischen Botschaften verbindet. Stichwort Black Lives Matter. Ich finde aber, man sollte in dem Zusammenhang wenigstens gelegentlich mal daran erinnern, dass Pop ja nun nicht zwangsläufig und durchgängig auf der Seite der politischen Emanzipation stand und steht. Das ist ein utopisches Bild, das noch aus den 60er Jahren kommt, also als gegen den Vietnamkrieg angerockt wurde und für eine bessere Welt. Und als Sängerinnen und Sänger wie Nina Simone, Aretha Franklin und Marvin Gaye dem schwarzen Civil Rights Movement schon mal eine musikalische Stimme gegeben haben, da sah man und sieht man, dass Pop immer gut darin ist, Gemeinschaftsgefühl zu stiften. Also das Gefühl, dass man mit seiner Unzufriedenheit mit der Welt oder mit dem Leiden an ihr oder mit seinen Diskriminierungserfahrungen nicht allein ist. Und auf diese Weise kann Popmusik dabei helfen, bereits bestehende politische Haltungen zu festigen und zu verstärken durch kollektives, wie man heute sagt, Empowerment. Und dabei ist es aber erst einmal gleich, ob diese Haltungen emanzipatorisch sind oder reaktionär.
Das heißt schon mal, es gibt reaktionäre Formen der Popmusik. Was wäre denn eine?
Ja, das Erste, was einem einfällt, ist natürlich Nazi-Rock, ne? Ganz banal. Dessen Geschichte sich übrigens bis in den Punkrock der 70er zurückverfolgen lässt, der gerade deswegen auch keineswegs so eindeutig links und emanzipatorisch ist, wie die Freunde des Punkrock das gerne behaupten. Also bei einem der legendären Sex Pistols-Konzerte in Manchester, die man also als Initialzündung des Punk betrachtet, haben sich unter anderem auch die Leute getroffen, aus denen dann später Screwdriver hervorging, also die wichtigste Band des frühen Nazi-Rock und die Keimzelle und Organisationszelle der Blood-and-Honor-Bewegung, deren Geschichte sich dann wiederum bis zur deutschen NSU-Terrorgruppe weiterverfolgen lässt. Also wenn man so will, kann man sagen, Nazi-Rock ist auch klassische Protestmusik, ein Empowerment-Soundtrack für Menschen, die sich als Minderheit empfinden in einer Gesellschaft, von der sie nicht das erhalten, was ihnen ihrer Ansicht nach zusteht. Das sind nämlich weiße Männer, die sich als weiße Männer diskriminiert fühlen, weil die Welt um sie herum zu multikulturell wird, zu weiblich oder zu queer oder zu jüdisch.
Wie ist es denn mit der neuen Rechten? Welche Rolle spielt Nazi-Rock für die?
Ja, bei der neuen Rechten ist es so, dass der, also sagen wir mal, von den Wortführern der identitären Bewegung als zu proletarisch und primitiv empfunden wird. Deswegen hat da der Nazi-Rock in den letzten Jahren keine Rolle mehr gespielt. Also da legt man eher großen Wert darauf, sich so ein neobürgerliches oder hipsterhaftes Image zu verschaffen. Und deswegen haben sich die neuen Rechten eine Weile lang auch sehr schwer damit getan, einen adäquaten popmusikalischen Soundtrack für sich zu finden. Also von der Musik, mit der man im Moment die meisten jungen Menschen erreicht, also vom Hip-Hop, haben die sich lange ferngehalten, weil Hip-Hop natürlich tief in der afroamerikanischen Emanzipationsgeschichte wurzelt und eine Musik ist, die wesentlich von Migranten und Minderheiten geprägt wurde. Das waren Vorbehalte, die es lange gab, die sind aber auch in der neuen Rechten inzwischen verschwunden zugunsten so eines ganz strategischen Verhältnisses zum Hip-Hop. Also einer der gegenwärtig erfolgreichsten Rapper in Deutschland ist Chris Ares. Der wurde letztes Jahr bekannt mit dem Stück Neuer Deutscher Standard, in dem er erklärt, dass er den Hip-Hop von der Herrschaft der Drogenrapper und der Autotune-Migrantenbande befreien will. Eine zahlreiche Verbindung zur elitären Bewegung. Mit seinem Debütalbum Ares wäre er letzten Monat im Juli auf Platz 1 der Albumcharts eingestiegen, hätten nicht kurz vor dem Erscheinen Amazon und Spotify einen Boykott gegen ihn beschlossen.
Also kann man sagen, dass Chris Ares den deutschen Hip-Hop ja von links auf rechts gedreht hat?
Ja, ich weiß gar nicht, ob da so besonders viel zu drehen war. Also der deutsche Hip-Hop war ja auch vorher schon in weiten Teilen sexistisch, homophob, antisemitisch und also reaktionär. Mit wesentlichen politischen Grundüberzeugungen stehen sich, sagen wir mal, Haftbefehl und Kollege auf der einen Seite und Chris Ares auf der anderen Seite näher, als es auf den ersten Blick vielleicht den Anschein hat. Alle Beteiligten sind ja zum Beispiel auch begeisterte Vertreter von Verschwörungstheorien. Also von Kollege gibt es zum Beispiel dieses bekannte Video namens Apokalypse von 2016, eine epische Geschichte der Menschheit im Kampf gegen das Böse. Und das Böse ist dann ein gesichtsloser Herrscher mit einem Davidsternring am Finger, der das weltweite Bankensystem insgeheim kontrolliert. Chris Ares hat letztes Jahr zusammen mit zwei Kollegen namens Abstrakt und Okwali einen Rap namens Sündenpfuhl der Macht herausgebracht. Da verbinden sich geradezu vorbildlich esoterische Fantasien mit den Verschwörungstheorien von geheimen Mächten und dem tiefen Staat und dem Aufruf zur Gegenwehr durch das wahre Volk. Das ist eigentlich der perfekte Soundtrack für die Anti-Hygienen-Demonstrationen, mit denen wir hier in Berlin inzwischen jedes Wochenende das Vergnügen haben. Wobei man, um mal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, an der Stelle ja auch gar nicht mehr sagen kann, ob das nun im klassischen Sinne ein emanzipatorischer oder reaktionärer Protest ist, so heterogen, wie die da demonstrierenden Massen zusammengesetzt sind. Also, für diese Protestbewegung, die da gerade entsteht, hat der deutsche Hip-Hop die passende Ästhetik längst entwickelt. Insofern kann man vielleicht sagen, dass der Pop gerade wieder ganz vorne dran ist an den zeitgenössischen Protestbewegungen, wenn auch vielleicht nicht immer so, wie man sich das als aufgeklärter liberaler Staatsbürger wünscht.
Einschätzung von Jens Balzer in unserer neuen Reihe Dagegen sein über Protestkultur in Corso Kunst und Pop. Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Das war der Corso Podcast mit Raphael Smarzoch
und Fabian Elsesser.
Sie können uns auf unserer Homepage deutschlandfunk.de/Corso hören, in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App oder auch bei Spotify. Machen Sie es gut. Tschüss.
Tschüss.
Corso. Kunst und Pop.